Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 24. April. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem Buch Richter lesen wir heute von Kapitel 2, Vers 6 bis Kapitel 4, Vers 16. Der Ungehorsam des Volkes nach Josuas Tod. Als Josua die Versammlung bei Sichem aufgelöst hatte, gingen alle Israeliten in die ihnen zugeteilten Gebiete, um sie in Besitz zu nehmen. Sie gehorchten dem Herrn, solange Josua lebte, und auch weiterhin, solange noch die Ältesten des Volkes lebten, die die großen Taten Gottes für Israel mit eigenen Augen gesehen hatten. Aber dann starb Josua, der Sohn Nuns, der Diener und Bevollmächtigte Gottes, im Alter von 110 Jahren. Sie bestatteten ihn auf seinem Erbbesitz in Timnat-Heres im Bergland von Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Nach und nach starb auch die ganze ältere Generation, und es wuchs eine neue Generation heran, die vom Herrn nichts wissen wollte und seine großen Taten für Israel nicht miterlebt hatte. So kam es, dass die Leute von Israel taten, was dem Herrn missfällt. Sie verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Sie fingen an, die Götter ihrer Nachbarvölker anzubeten und beleidigten damit den Herrn. Weil sie an seiner Stelle den Gott Baal und die Göttin Astarte verehrten, wurde der Herr zornig auf sie. Er ließ immer wieder räuberische Beduinen über sie herfallen, die sie ausplünderten. Er gab sie auch den feindlichen Nachbarvölkern preis, so dass sie ihnen nicht mehr standhalten konnten. Jedes Mal, wenn sie in den Kampf zogen, war der Herr gegen sie und ließ ihnen nichts glücken, wie er ihnen das angedroht und mit einem Eid bekräftigt hatte. So gerieten sie in schwere Bedrängnis. Immer wieder ließ der Herr bedeutende Männer erstehen, die Richter, die die Leute von Israel aus der Gewalt der plündernden Nachbarstämme befreiten. Aber selbst auf ihre Richter hörten sie nicht. Sie liefen weiter den fremden Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. So rasch waren sie vom rechten Weg abgekommen und gehorchten nicht mehr den Geboten des Herrn, wie das ihre Vorfahren getan hatten. Trotzdem ließ der Herr ihnen immer wieder einen Richter als Retter erstehen, und er stand dem Richter zur Seite und befreite sie aus der Hand ihrer Feinde. Denn wenn sie über ihre Quäler und Unterdrücker klagten, tat die harte Strafe dem Herrn leid. Aber sie gehorchten dem Herrn nur, solange der Richter lebte. Nach seinem Tod wurden sie jedes Mal wieder rückfällig und trieben noch schlimmeren Götzendienst als ihre Vorfahren. Sie dachten nicht daran, von ihrem Trotz und Ungehorsam zu lassen und sich zu bessern. Deshalb wurde der Herr zornig auf Israel und beschloss: Weil dieses böse Volk mir nicht gehorcht und den Bund ständig bricht, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, werde ich keine weiteren Völker mehr vor ihnen aus dem Land Kanaan vertreiben. Die Völker, die Josua nicht mehr besiegen konnte, lasse ich im Land bleiben, um die Israeliten auf die Probe zu stellen, ob sie mir gehorchen wie ihre Vorfahren oder nicht. Eben deshalb ließ der Herr diese Völker im Land und vertrieb sie nicht so schnell. Deshalb hatte er sie auch nicht in Josuas Hand gegeben. Die im Land verbliebenen Fremdvölker. Folgende Völker ließ der Herr im Land übrig, um den Gehorsam des Volkes durch sie auf die Probe zu stellen, aber auch um ihnen Gelegenheit zu geben, sich im Krieg führen zu üben. Alle Männer Israels, die die Kämpfe um das Land nicht mehr selbst erlebt hatten, sollten diese Gelegenheit bekommen. Dies waren die Völker: die 5 Fürstentümer der Philister, alle Kanaaniter, die Phönizier und schließlich die Hiviter, die im Libanongebirge zwischen dem Hermon und Lebo Hamat wohnten. Durch sie sollten die Leute von Israel auf die Probe gestellt werden. Der Herr wollte sehen, ob sie seinen Geboten gehorchen würden, die er ihren Vorfahren durch Mose gegeben hatte. Die Leute von Israel lebten also mitten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern. Und was taten sie? Sie nahmen die Töchter dieser Völker als Frauen und gaben den Männern dieser Völker ihre eigenen Töchter und sie opferten ihren Göttern. Der Richter Othniel. Die Leute von Israel taten, was dem Herrn missfällt. Sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und beteten zu den Göttern der Kanaaniter, dem Baal und der Aschera. Da wurde der Herr zornig auf sie und gab sie in die Hand Kushan-Rishathaims, eines Königs im oberen Mesopotamien. 8 Jahre lang wurden sie von ihm unterdrückt. Da schrien die Israeliten zum Herrn um Hilfe, und er ließ ihnen einen Retter erstehen, Othniel, den jüngeren Bruder Kalebs, einen Sohn von Kenas. Der Geist des Herrn nahm Besitz von ihm und machte ihn zum Richter und Anführer des Volkes. Er zog gegen Kushan Rishathaim in den Kampf, und der Herr half ihm, so dass er dem König von Mesopotamien eine schwere Niederlage beibrachte. Othniel lebte danach noch 40 Jahre, und in dieser ganzen Zeit hatte das Land Ruhe vor Feinden. Ehud rettet Israel durch eine List. Die Leute von Israel aber taten von Neuem, was dem Herrn missfällt. Deshalb ließ er Eglon, den König der Moabiter, über sie Macht gewinnen. Eglon verbündete sich mit den Ammonitern und den Amalekitern, besiegte die Israeliten und besetzte die Stadt Jericho. 18 Jahre lang mussten die Leute von Israel dem Moabiterkönig Tribut zahlen. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe, und er ließ ihnen einen Retter erstehen: Ehud, den Sohn von Gera aus dem Stamm Benjamin. Ehud war Linkshänder. Als die führenden Männer des Volkes ihn dazu bestimmten, den Tribut an König Eglon abzuliefern, schmiedete er sich ein kurzes, beidseitig geschärftes Schwert und band es sich unter dem Gewand auf der rechten Seite fest. So übergab er den Tribut. König Eglon war übrigens ein Mann von mächtiger Körperfülle. Nach der Übergabe ließ Ehud die Männer, die den Tribut herbeigetragen hatten, nach Hause gehen. Er selbst kehrte bei den steinernen Götterbildern um und ging noch einmal zu Eglon zurück. Er sagte zum König: »Ich habe eine geheime Botschaft für dich.« »Psst«, machte Eglon, »dass keiner es hört.« So gingen alle Diener des Königs hinaus. Eglon saß in dem kühlen Obergemach, das nur für ihn allein bestimmt war. Ehud sagte zu ihm: »Ich habe für dich eine Botschaft von Gott.« Darauf erhob sich Eglon von seinem Sitz. Ehud griff mit der linken Hand nach dem Schwert an seiner rechten Seite und stieß es ihm in den Bauch. Die ganze Klinge drang in Eglons Leib ein, und sogar noch der Griff verschwand im Fett. Ehud ließ das Schwert stecken, verriegelte die Tür und stieg durchs Fenster hinaus. Nachdem Ehud gegangen war, wollten Eglons Diener nach dem König sehen, aber sie fanden die Tür des Obergemachs verriegelt. »Er wird wohl gerade seine Notdurft verrichten«, sagten sie. Sie warteten vergeblich. Die Tür wurde nicht geöffnet. Schließlich holten sie den Schlüssel und schlossen auf. Da lag ihr Herr tot auf dem Boden. Während die Diener vor der Tür gewartet hatten, hatte sich Ehud in Sicherheit gebracht. Er war an den Steinbildern vorbeigegangen und gelangte unbehelligt nach Seira. Dort angekommen, ließ er im Bergland von Ephraim das Signalhorn blasen, und die Männer Israels zogen hinter ihm her in die Jordanebene hinunter. Er sagte zu ihnen: »Folgt mir schnell! Der Herr hat eure Feinde, die Moabiter, in eure Hand gegeben.« Da zogen sie hinter ihm her und besetzten die Furten über den Jordan, so dass die Moabiter nicht entkommen konnten. Sie erschlugen an diesem Tag 10.000 von ihnen, lauter starke und kampferprobte Männer. Kein einziger konnte sich retten. So zwang der Herr die Moabiter an diesem Tag vor Israel in die Knie. Das Land hatte nun 80 Jahre lang Ruhe vor Feinden. Der Richter Shamgar. Nach Ehud trat Shamgar, der Sohn Anats, auf. Er erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstachel. So rettete auch er die Leute von Israel vor ihren Feinden. Gott rettet die Israeliten durch eine Frau. Nachdem Ehud gestorben war, taten die Leute von Israel von Neuem, was dem Herrn missfällt. Da gab er sie in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniterstadt Hazor. Dessen Heerführer Sisera hatte sein Hauptquartier in Harosheth-Goyim. Jabin besaß 900 eiserne Streitwagen. 20 Jahre lang unterdrückte er die Israeliten hart. Deshalb riefen sie zum Herrn um Hilfe. Damals hatte eine Prophetin namens Deborah, die Frau Lapidots, das Richteramt in Israel. Sie saß unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Bergland von Ephraim und entschied Rechtsfälle, die die Leute von Israel ihr vorlegten. Eines Tages bestellte sie Barak zu sich, den Sohn Abinoams aus Kedesch, im Gebiet des Stammes Naphtali. Sie sagte zu ihm: »Der Herr, der Gott Israels, gibt dir den Auftrag, Nimm 10.000 Mann aus den Stämmen Naphtali und Sebulon und zieh mit ihnen auf den Berg Tabor. Ich werde Jabins Heerführer Sisera mit seinen Streitwagen und seinem ganzen Heer an den Bach Kishon locken und dort in deine Hand geben. Barak sagte zu Deborah, ich gehe nur, wenn du mitkommst. Ohne dich gehe ich nicht. Gut, erwiderte Deborah, ich komme mit. Aber der Sieg wird dann nicht dir gehören. Der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. Dann stand sie auf und ging mit ihm nach Kedesch. Dorthin berief Barak die Männer der Stämme Naphtali und Sebulon. 10.000 folgten ihm auf den Berg Tabor und Deborah begleitete sie. Der Keniter Heber hatte sich von seinen Stammesbrüdern, den Nachkommen von Moses Schwiegervater Hobab, getrennt und war nach und nach bis zu der Eiche bei Zaananim in der Nähe von Kedesch gekommen. Dort hatte er sein Zelt aufgeschlagen. Da erhielt Sisera die Meldung, Barak, der Sohn Abinoams, ist mit einem Heer auf den Berg Tabor gezogen. Sofort rief er seine 900 Streitwagen und alle seine Kriegsleute zusammen und zog von Haroshet-Gruyim an den Bach Kishon. Als er dort ankam, sagte Deborah zu Barak, »Schlag los! Heute hat der Herr dir Sisera und sein ganzes Heer ausgeliefert. Ich sehe, wie der Herr selbst vor dir her in die Schlacht zieht.« Da stürmte Barak vom Berg Tabor ins Tal hinunter, und die 10.000 folgten ihm. Als sie mit gezücktem Schwert auf die Kanaaniter zukamen, versetzte der Herr den feindlichen Heerführer und sein ganzes Heer in Angst und Schrecken. Sisera sprang von seinem Wagen und floh zu Fuß. Barak verfolgte die Streitwagen Siseras und seine Soldaten bis nach Haroshet-Goyim. Das ganze Heer wurde vernichtet. Nicht ein Mann entkam. Aus dem Lukasevangelium lesen wir von Kapitel 4, Vers 31 bis Kapitel 5, Vers 16. Jesus zeigt seine Macht. Jesus ging hinunter nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa. Dort sprach er jeweils am Sabbat in der Synagoge, und die Menschen waren sehr beeindruckt, denn er redete wie einer, den Gott dazu ermächtigt hat. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Der schrie laut, »Lass uns in Ruhe, Jesus von Nazareth! Was hast du bei uns zu suchen? Du bist doch nur gekommen, um uns zu vernichten. Ich weiß genau, wer du bist.« Du bist der, der an Gottes Heiligkeit teilhat. Drohend sagte Jesus zu dem bösen Geist, Schweig und fahr aus von diesem Menschen. Da schleuderte der Geist den Mann in die Mitte der Synagoge und fuhr aus, ohne ihm einen Schaden zuzufügen. Die Leute erschraken alle und sagten zueinander, Was für eine Wortgewalt! Mit Vollmacht und Kraft gibt er den bösen Geistern einen Befehl und sie fahren aus. So kam es, dass man bald in der ganzen Gegend von Jesus sprach. Jesus heilt die Schwiegermutter von Petrus und viele andere Menschen. Jesus verließ die Synagoge und ging in das Haus Simons. Dessen Schwiegermutter lag mit hohem Fieber im Bett, und die Leute im Haus baten Jesus, ihr zu helfen. Jesus trat zu ihr hin, bedrohte das Fieber und es verschwand. Sofort stand sie auf und bereitete für alle das Essen. Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus, Männer und Frauen mit den verschiedensten Leiden. Jedem Einzelnen legte Jesus die Hände auf und heilte sie. Von vielen Besessenen fuhren Geister aus, die schrien, »Du bist der Sohn Gottes!« Aber Jesus drohte ihnen und ließ sie nicht weiterreden, denn sie wussten, dass er der versprochene Retter war. Aufbruch zur Verkündigung der Botschaft im ganzen Land. Am nächsten Morgen verließ Jesus die Stadt und zog sich an eine abgelegene Stelle zurück. Aber die Leute suchten nach ihm, bis sie ihn fanden. Sie wollten ihn festhalten und nicht weggehen lassen. Doch er sagte zu ihnen, »Ich muss auch den anderen Städten die gute Nachricht verkünden, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet, denn dazu hat Gott mich gesandt.« Von da an verkündete Jesus die gute Nachricht überall in den Synagogen des jüdischen Landes. Die ersten Jünger. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: »Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus.« Simon erwiderte: »Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen.« Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat: »Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon: »Hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen.« Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Jesus heilt einen Aussätzigen. In einer der Ortschaften traf Jesus einen Mann, der am ganzen Körper den Aussatz hatte. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder, das Gesicht zur Erde, und flehte ihn an: »Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen.« Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. »Ich will«, sagte er, »sei gesund.« Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus befahl ihm, niemand etwas zu sagen, sondern geh zum Priester, sagte er, lass dir von ihm deine Heilung bestätigen und bring die Opfer, die Mose zur Wiederherstellung der Reinheit vorgeschrieben hat. So sollen alle erfahren, dass du geheilt worden bist. Darauf verbreitete sich die Nachricht von Jesus noch mehr. Scharenweise kamen die Menschen, um ihn zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Aber Jesus zog sich zurück und hielt sich in einsamen Gegenden auf, um zu beten. Wir lesen Psalm 92 und 93. Psalm 92, Gott danken, macht Freude. Ein Lied zum Sabbat. Herr, es macht Freude, dir zu danken, dich, den Höchsten, mit Liedern zu preisen, frühmorgens schon deine Güte zu rühmen und nachts noch deine Treue zu verkünden. Beim Klang der zehnseitigen Harfe, zur Musik von Laute und Leier. Was du getan hast, Herr, macht mich froh. Dein Eingreifen löst meinen Jubel aus. Herr, wie gewaltig sind deine Taten, wie unergründlich deine Gedanken. Wer keine Einsicht hat, erkennt sie nicht. Wer sich nichts sagen lässt, wird nichts davon verstehen. Menschen, die deine Gebote missachten, können sprießen wie das Gras. Die Verbrecher mögen blühen und gedeihen. Am Ende werden sie ausgetilgt. Du, Herr, hoch über allen, du bleibst für alle Zeiten. Aber deine Feinde, Herr, deine Feinde kommen um. Sie werden vertrieben, diese Unheilstifter. Du hast mir die Kraft des Wildstiers gegeben und mich mit Ehre und Freude überschüttet. Ich sehe den Sturz meiner Feinde. Ich höre das Klagegeschrei der Gegner, die mich überfallen wollten. Alle, die Gott die Treue halten, wachsen auf wie immergrüne Palmen und werden groß und stark wie Libanon-Zedern. Weil sie in der Nähe des Herrn gepflanzt sind, in den Vorhöfen am Tempel unseres Gottes, wachsen und grünen sie immer zu. Noch im hohen Alter tragen sie Frucht, immer bleiben sie voll Saft und Kraft. Ihr Ergehen bezeugt: Der Herr tut das Rechte, auf ihn ist Verlass, bei ihm gibt's kein Unrecht. Psalm 93, der König der Welt. Der Herr ist König, Hoheit umhüllt ihn wie ein Mantel, Macht umgibt ihn wie ein Gürtel. Die Erde ist fest gegründet, sie stürzt nicht zusammen. Herr, seit undenklichen Zeiten steht dein Thron, von allem Anfang an warst du da. Das Meer tobte, es tobte und toste mit Gebrüll, und immer noch möchte es toben, das Meer. Mächtig ist das Brüllen des Meeres, mächtiger noch sind seine Wellen. Doch am mächtigsten, Herr im Himmel, bist du. Deine Weisungen verdienen Vertrauen und deinen Tempel soll jeder achten, ihn anerkennen als heiligen Ort für alle kommenden Zeiten. Aus Sprüche 14 lesen wir die Verse 1 und 2. Gerechtigkeit macht ein Volk groß. Kluge Frauen bauen Haus und Familie auf, aber Unverständige reißen alles nieder. Gradlinig leben und den Herrn ernst nehmen gehören zusammen. Ebenso krumme Wege gehen und nicht nach ihm fragen.